Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Heute habe ich mich durchgesetzt, heute gibt's meine Themen. Wir sprechen über den herrlich wahnsinnigen Weihnachtsfilm von Satoshi Kon und über den neuen Part von JoJo's Bizarre Adventures. Aber wie immer, wer sind wir? Ich bin der Lukas oder der Tetz und werde begleitet von Julian bzw. Luke Ull, der mir hier virtuell zugeschaltet ist.
Hallo, guten Tag. Und bevor wir das Ganze starten, du hast ja schon erwähnt, die Folge ist heute dir. Ein bisschen in eigener Sache.
Ich habe alles übernommen.
Richtig. Und
ja, klar, du darfst gerne in meiner Folge Werbung machen.
Ja. Wie die meisten vielleicht schon sich denken können, die nächste Folge wird mehr oder weniger unser Rückblick zum Anime-Jahr 2021 oder vom Anime-Jahr 2021 sein. Und auch wenn man die beiden Folgen mal gehört hat, weiß man auch, dass ich mir hin und wieder mal Notizen mache. Und wenn ich das mache, das dauert manchmal ein bisschen länger. Und dann fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, wenn ich die ganze Zeit nur davor alleine irgendwas mache. Und ich habe mir gedacht, dieses Mal, wieso nicht, vielleicht bringt es ja irgendwas. Ich werde das Ganze mal auf Twitch streamen. Unter meinem so Titel wie immer Lukul, L-U-K-E-U-H-L. Ich werde es, glaube ich, auch mal nochmal twittern, weil ich mir gedacht habe, auch wenn vielleicht niemand zuschaltet, wer weiß. Keine Ahnung, aber dann bin ich vielleicht irgendwie noch so bisschen dabei und denk mir nicht die ganze Zeit nach so zwei Stunden, ach nee, jetzt will ich nicht noch weiter durchgehen, mir irgendwas wiederdenken, was irgendwie da passiert ist oder so. Und falls Leute zuschauen, können die mir ja auch nochmal auf die Sprünge helfen, falls ich irgendwas vergessen habe. Darum habe ich mir gedacht, das mache ich. Und es wird dann am, was hatte ich gesagt, 28.12. um so wahrscheinlich 16 Uhr werde ich, denke ich, machen. Falls also jemand zuschauen möchte, auf Twitch, Lukul, L-U-K-E-U-H-L, am 28.12. Genau. Und Lukas hat gesagt, vielleicht hat er auch Lust, kurz zumindest was zu sagen, aber nicht zu gucken, weil wir wollen ja uns doch ein bisschen überraschen gegenseitig. Außerdem.
Ja, sonst kenne ich die ganzen fiesen Fallen vom Julian ja vorher schon.
Richtig. Und zumindest ein paar Sachen will ich natürlich auch nicht machen. Also mein Anime of the Year will ich zum Beispiel auch nicht irgendwie da besprechen oder sagen. Man kann auch dann, ich werde vielleicht auch abschweichen, was weiß ich, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Fragen haben oder so. Schauen wir einfach mal, probiere ich mal aus. Ich habe jetzt auch nicht, ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben gestreamt oder so. Mal gucken. Aber gut, Lukas, wie kommst du zu deiner Folge?
Dann fangen wir mit den News an, wie immer. Mhm. Und ja, wir fangen eigentlich auch schon direkt mit einer traurigen News ein. Ja. Und zwar ist der Anime-Streaming-Service Anime On Demand jetzt endgültig abgeschaltet.
Richtig.
Ich fand es sehr interessant, dass ich eine Mail von Anime On Demand irgendwie bekommen habe. Kurz, ich glaube, die Woche, wo es abgeschaltet wurde, am Anfang der Woche, während es am Ende der Woche abgeschaltet wurde, da stand dann drin, ja, hier, du kannst jetzt noch eine Woche lang alles nutzen, beziehungsweise da stand drin, du kannst noch alles nutzen, bis wir es abschalten. Und ich so, okay, es steht aber halt kein Datum dabei. Hab nochmal nachgeguckt und dann gesehen, oh, es sind noch 4 Tage. Das heißt, die Warnung kam echt kurzzeitig. Ja. Hat mich ein bisschen überrascht. Aber also ich hoffe, dass jeder noch alles schauen konnte, was er schauen wollte.
Mhm. Ja. Wenn man sich das Ganze aber anschaut, also hier September 2007 gestartet, also es waren jetzt, weil es am 8. Dezember offline gegangen ist, 14 Jahre. Das ist halt schon echt eine richtig krasse Zeit, ne? Muss man sich mal überlegen, wie lange das dann schon online ist und wie früh, also ich weiß es.
Das ist der älteste Streaming-Service in Deutschland.
Ja, ich weiß es nicht, wie Anime On Demand am Anfang war. War das dann auch ein Streaming-Service oder war das erstmal so?
Soweit ich weiß, konntest du nur On Demand machen. Mhm. Und ich glaube, so erst in den frühen 2010er Jahren gab es dann auch ein Sub-Angebot.
Ja. Weil ich weiß noch, dass ich irgendwie am Anfang so mal Peppermint, diese komische Online-Plattform, die auch über Vimeo mal gegangen ist, habe ich mal so gesehen. Darum hätte mich mal echt interessiert, wie das damals aussah. Kann man vielleicht noch über die Wayback-Maschine oder sowas sehen.
Ja. Bestimmt gibt es auch diverse Nachrufe noch auf YouTube oder so.
Okay.
Nur ich war nie so ganz der Anime-on-Demand-Nutzer. Entsprechend würde es, glaube ich, ein bisschen falsch rüberkommen, wenn ich dann als jemand, der irgendwie 2019 für Mirai mir einen Account angelegt habe, darüber rede. Ja.
Ja. Zumindest ganz schön, dass jetzt sich alles so ein bisschen nach Crunchyroll konsolidiert. Das heißt, dass da so ein bisschen jetzt die ganzen, also es hieß hier, glaube ich, jetzt der komplette Katalog wird langsam jetzt rüberkommen.
Genau.
Ist ein bisschen schade, weil natürlich, muss ich auch sagen, auch wenn ich jetzt Anime On Demand meistens nicht abonniert habe oder so, es war schon was Tolles, dass es einen Dienst gab, der halt eine richtig gute Bitrate hatte, wo jetzt nicht einfach man irgendwie eine ein bisschen dunklere Szene hatte und alles blockig war. Das ist halt ein bisschen schade. Hoffe ich mal, dass irgendwie jetzt mal die Stream-Anbieter ein bisschen besser werden. Ich habe ja schon mal gesagt, dadurch, dass Anime wahrscheinlich auch in Zukunft eher in 1080p gemastert ist, ob sie dann vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr Bitrate bekommen, wenn die ganzen anderen Sachen 4K gehen oder so. Naja.
Aber selbst dafür muss dann in Deutschland erst das richtige Netz liegen, sonst hat man daran auch keinen Spaß.
Ja. Kleine Schweigeminute oder glaubst du, nervt das unsere Zuhörer zu sehr?
Nee, ich glaube, das braucht man nicht.
Okay.
Ich glaube, es kommt auch ein bisschen unehrlich von uns beiden, weil ich glaube, wir waren beide nicht so die riesen AOD-Nutzer.
Nö.
Obwohl wir, ich glaube, beide auch großen Respekt davor haben.
Ja.
Und dann, du hattest es ja gerade schon angesprochen, viele der Sachen gehen auf Crunchyroll und Crunchyroll hat entsprechend jetzt auch nochmal 5 neue Titel im Katalog.
Ja, ich glaube, es gab noch viel, viel mehr von diesen News. Aber nur wegen diesem einen Titel habe ich diese News reingenommen.
Ja. wir haben das, glaube ich, schon öfter verpasst, dass einfach neue Titel dazu kamen, weil es wirklich in schnell aufeinander folgenden Abständen war bis jetzt. Und ich denke mal, du sprichst über Garden of Sinners.
Natürlich, Kanoa Kyoka.
Was ja auch sehr prominent auch immer in deiner Liste auftaucht.
Ja, ein Titel zumindest. Der Rest, ich glaube, ich hoffe jetzt, da ist auch der hier, also die ganzen Titel von Anime On Demand zu Crunchyroll, müsste, glaube ich, auch so gewesen sein, dass da jetzt, glaube ich, wirklich nur dieser eine Titel fehlt, der bei uns am Schluss in der Aufzählung dabei ist.
Genau. Das müsste ich eigentlich mal rewatchen. Da hätte ich echt Lust.
Ja, da ist natürlich auch, dass dadurch, dass Anime On Demand immer noch die deutschen Dubs hat, ist immer so, dass bei News, zum Beispiel hier ist ja Harukana Receive hat nur einen Dub dazu bekommen. Andere Sachen ist dann zum Beispiel, dass jetzt K-On, ich weiß nicht, ob der Film auch da ist, aber ich glaube, die zweite Staffel ist jetzt irgendwie neu dazu mal gekommen und so Zeugs. Und die meisten Sachen, das ist jetzt so, weil jetzt alles rüberkommt, habe ich gedacht, ach, muss ich jetzt nicht alles erwähnen. Kann man vielleicht mal irgendwie so nach einem halben Jahr mal schauen, was es auf Crunchyroll ist, zum Empfehlen oder so. Müssen wir mal gucken.
Ja, auf der anderen Seite sind auch 2 Lupin-Serien dazugekommen oder Filme. Ich meine Filme.
Das, es gibt ja die Serie dazu und dann ist das müssten die 2 oder es war, ist eine Trilogie. Könnte es gewesen sein, dass das ist, was diese Trilogie ist. Aber gut, können wir dann irgendwann mal schauen, wenn wir unsere Lupin-Spezialfolgen haben, wo wir komplett von 1960ern bis.
Ja. Du, es hört sich wie ein Witz an, aber ich hätte ehrlich Lust drauf.
Ja, ich weiß nicht, wie das Original ist doch auch schon mal bestimmt irgendwie so 60 bis 150 Folgen, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also da ist auf jeden Fall einiges. Genau, das wird dann eine etwas längere Folge. Vielleicht können wir es machen wie bei den Chipley-Sachen, dass wir mehrere Folgen dann dafür benutzen.
Okay, hier scheint zumindest die. Nee, warte, das ist Part 3. Okay, Part 1 sind. Okay, das ist sogar recht wenig. Erstmal 23, dann kommen nochmal 155 und dann kommen 50. Das sind schon mal Part 1, 2 und 3 gewesen.
Wir sprechen ja sowieso dann auch nochmal über Yu Yu Hakusho, wenn es dann nochmal neu veröffentlicht wird, hatten wir gesagt, ne?
Ach so, wenn also, die Live-Action-Adaption auch noch kommt.
Ja, da hast du auch noch einiges vor dir, ne?
Mal gucken.
Ich hoffe für dich, du hast schon angefangen.
Nein. Aber alles Lukas, kommen wir erst jetzt nochmal zu 2 bisschen traurigeren Sachen.
Ja, also, ja, die News sind eigentlich alle nicht so.
Ja, ich wollte gerade sagen, bei was ist jetzt nicht traurig? Das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden.
Ja, nee, eigentlich sind alle unsere News traurig, bis auf die Neuveröffentlichungen auf Crunchyroll. Genau, aber du sprichst wahrscheinlich drauf an, dass erstmal das Akiba Pass Festival verschoben wurde.
Ja.
Ich hoffe, es wird nicht unendlich verschoben. Ich hoffe, es wird nicht gecancelt. Und wir können uns das auf jeden Fall noch angucken. Ja, genau. Also Tickets haben wir ja schon.
Ja.
Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie es dann damit aussieht.
Es wurde ja eh
Für alle
gesagt,
anderen. Ja.
das ist zumindest, es hieß hier schon, dass ja Frühjahr 2022 ist. Das heißt,
Ja.
März bis Mai. Schauen Sie, ich weiß nicht, wie krass die es halt auch vorplanen müssen, ob sie dann recht gut reagieren können, wie jetzt dann nochmal Corona sich dann so entwickelt, wenn es dann auch wieder wärmer wird und so. Das sehen wir mal.
Ja, ich rechne aber auf jeden Fall mit, selbst wenn es wärmer wird, mit einem 2G-Plus-Event. Aber das ist ja auch erstmal egal. Werden wir dann sehen.
Ja.
Und eine besonders traurige News ist, möchtest du es erzählen? Erzähl du.
Ja, okay. Und zwar ist Keiko Nobu Moto gestorben. Das ist eine, ich glaube, müsste gewesen sein, eine weibliche Writerin, also Skriptschreiberin. Das ist immer so ein bisschen, manchmal bin ich mir nicht sicher, was jetzt in Anime zum Beispiel mit Serious Composition und Scriptwriter und was es sicher alles ist. Weshalb ich dann hin und wieder gibt es ja schon auch Tote, die ich dann nicht reinnehme in die News. Ich habe das damals reingenommen, weil wir ja gerade Cowboy Bebop besprochen haben und sie da die Skriptschreiberin war. Aber du hast mich dann angeschrieben, ob wir jetzt für Win oder jetzt für Weihnachten Tokyo Godfathers anschauen möchten. Und ich wusste nicht, ob du die News vorher gelesen hast, weil sie ja auch die Skriptschreiberin von Tokyo Godfathers war, was heute natürlich auch noch sehr passend ist.
Die News hatte ich tatsächlich vorher nicht gelesen, aber ich finde es sehr interessant, weil sie war ja gar nicht an so vielen Projekten beteiligt, aber halt an Cowboy Bebop, dann an natürlich Serie und Film, dann an anderen Watanabe-Produktionen wie Space Dandy und dann noch bei Wolf's Rain und Tokyo Godfathers, was ja auch beides relativ bekannt ist. Dann, ich glaube, noch Makros oder so. Wo ich ja nicht so im Thema bin, so Mac-Zeug ist nicht so, geht nicht so gut an mich ran. Ja, also schon relativ wenig Beteiligung, aber dafür relativ, was heißt relativ eigentlich schon sehr gute Beteiligung. Deswegen, beziehungsweise Beteiligung an sehr guten Werken. Deswegen durchaus traurig.
Ja.
Jemand, der da so viel. Wie gesagt, ich kann auch leider die Contribution immer so schlecht einschätzen, weil da sind ja auch immer viele Leute beteiligt. Aber es hat schon was zu heißen, wenn du nicht so viele Sachen mitmachst und die sind dann alle gut. Das ist schon irgendwie ein Argument.
Darum, wir wünschen natürlich dann Familie von Keiko Nobumoto alles Gute, dass sie das alles verkraften können. Und bedanken uns wahrscheinlich dann beide für die tollen Skripte, die sie geschrieben hat, für die Serien, die wir genießen
Auf
konnten.
jeden Fall.
Gut, dann kommen wir jetzt, glaube ich, mal zu Serien. Und zwar erstmal, oder zu Anime, die wir gesehen haben. JoJo Part 6 wurde ja von Netflix angekündigt, dass sie das exklusiv weltweit veröffentlichen. Und dann erstmal so wieder ganz weird, weil wir haben jetzt diese Season zwei Stück gehabt, die
Ja,
2 Wochen
in
zurückliegen, wo jetzt eine auch ganz komisch, also mit Blue Period, nochmal eine Woche Pause machen mussten oder so.
Ja.
Und JoJo hat man am Anfang gedacht, dass sie pro Monat irgendwie 4 Folgen veröffentlichen, aber das ist
Es sind
ganz
aber eher so
anders gekommen.
12 Folgen im Quartal oder so.
Richtig, also es werden jetzt einfach, oder es wurden Anfang Dezember 12 oder die ersten 12 Folgen gedroppt auf Netflix.
Ich meine, wahrscheinlich, wenn du das wöchentlich schauen möchtest, kriegst du eine relativ gute Konsistenz hin. Aber ich finde es auch ein bisschen komisch, wie das gemacht wurde, tatsächlich. Nichtsdestotrotz habe ich mir die ersten 12 Folgen am Wochenende, nachdem die rausgekommen sind, mal angeschaut. Ja, genau. Und ich könnte inhaltlich darauf eingehen, wenn du jetzt nicht noch was Allgemeines hast.
Nee, das meiste, was ich davon weiß, ist halt Part 6 Dawn Ocean, hat man ja schon oft genug gehört. Wir hatten ja schon über Julien geredet und dass ihre Seiyuu sehr so toll fand. Und mehr kann ich eigentlich nicht sagen, außer, ich will jetzt nicht negativ einsteigen, aber zumindest die ersten paar Stunden, nachdem das schon gedroppt war, wo schon ein paar Leute Folgen angeguckt haben, hieß es zumindest so, dass animationsmäßig vielleicht ein bisschen zurückgesteckt werden musste. Und ich habe, glaube ich, was gehört, dass auch die Produktion diesmal ein bisschen schwieriger war. Aber kann ich jetzt
Ja.
nicht sagen, was, du hast ja viel mehr Jojo gesehen, was deine Einschätzung dazu ist.
Ja, ich muss sagen, wer zum Beispiel Part 5 gesehen hat, weiß, wie fantastisch das teilweise aussehen kann. Gerade weil auch, bevor ich jetzt den Namen falsch ausspreche, lass mich nochmal nachgucken. Gerade auch, weil die Zeichnungen von dem Mangaka sind immer sehr, sehr beeindruckend. Wer mal in gerade die farbige Ausgabe von JoJo reingeschaut hat, weiß genau, was ich meine. Genau, von Araki die Zeichnung, genau sowas. Ja, bevor ich jetzt irgendwas falsch sage, weil ich weiß, dass der Name irgendwie ziemlich generell Mangaka-Namen sind. Da fliegt bei mir vieles im Kopf rum. Alles relativ lose.
Kein Problem.
Ja, auf jeden Fall, die Zeichnungen sind immer fantastisch und wer Part 5 gesehen hat, weiß, wie toll man das teilweise in Anime banden kann. Gerade was die Farbgebung angeht, sind da ein paar sehr, sehr fantastische Sachen dabei. Bei Stone Ocean war jetzt noch nicht so die Szene dabei, wo ich gesagt habe, boah, das haut mich voll vom Hocker. Also es kann echt gut sein, dass tatsächlich die Produktionsqualität ein bisschen abgenommen hat. Dafür ist gerade das Opening richtig, richtig stark, vor allem 3D-Figuren aus den ersten vier Openings zurückgekommen sind. Nee, es waren mehr als vier Openings. Oder wie viele Openings hatte Stardust Crusader?
Boah, soll ich das
Das waren
wissen,
schon zwei.
Lukas?
Nee, die ersten vier Openings.
Okay.
Stimmt schon. Das war Part 4, was irgendwie sechs Openings oder so hatte.
Nun.
Ja, genau, also im Endeffekt, optisch sieht es ziemlich, immer noch ziemlich gut aus. Also da brauchen wir uns nicht irgendwie was vormachen. Es sieht immer noch gut aus, aber es hat noch nicht so diese kompletten Blowout-Momente, wo du dir denkst, boah, Alter, es sieht so gut aus, es ist so krass. Ja. Ansonsten, die Story ist halt auch wieder sehr typisch JoJo, sehr over the top, sehr auf diese Konfrontationen zwischen Stand-Usern ausgelegt. Ja, und natürlich auch wieder darauf ausgelegt, dass man etwas weiß, was was Leute eigentlich normalerweise nicht wissen und dann einfach mal den Guess macht, dass das bei dem Stand genauso funktioniert und dann gewinnt man irgendwie. Ah, das ist ja das Geile an JoJo, muss man ja auch sagen. Ja, genau, im Endeffekt, es geht darum, dass Jolin, die Tochter von dem ja, guten Chotaro, für ein Verbrechen, was sie nicht begangen hat, in den Knast gesteckt wird. Auch so ein bisschen, ja, manipuliert, um eben genau diesen Chotaro nach Amerika zu locken, nachdem ja alle Teile vorher irgendwo entweder in Asien, Europa oder Afrika gespielt haben. Ach, das stimmt gar nicht. Battle Tendencies fängt auch in Amerika an.
Oh.
Ja,
Okay.
direkt mich als Nichtwissender geoutet. Nee, auf jeden Fall, dieses Knast-Setting ist sehr interessant, weil du hast natürlich neben diesen Stand-Usern auch noch die Wachen und man muss gewisse Regeln einfach einhalten, um die eben nicht, ja, zu alarmieren. Entsprechend, die ganzen Stand-Kämpfe sind immer auf sehr engem Raum und das hatte man in der Serie tatsächlich eher selten. Ja, genau. Und es hat halt einfach nochmal eine frische Note. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was man davon erwartet. Weil das ist ja auch jetzt der letzte Teil, bevor die ganzen Reboot-Sachen anfangen. Das nächste dürfte dann Steel Ball Run sein, was ja dann irgendwie ein Cross-America-Race darstellt, im 19. Jahrhundert. Wissen wir ja, wie toll dieses Setting sein kann. Auch wenn kürzlich erschienene Serien dazu eher etwas ernüchternd waren. Ja, dann Part 8 ist ja dann auch noch mal. Dazu kann ich aber leider gar nichts sagen. Ja, naja.
Ich will jetzt einfach nur Part 8 lesen, um was dazu sagen zu können.
Ja, kannst du machen, kannst du machen. Und Part 9 steht ja in den Startlöchern, das hat noch kein Chapter. Entsprechend, wir kommen auch bei Georgia so langsam ans Ende. Und ja, genau. Deswegen ist eigentlich auch ganz cool, dass wir jetzt so langsam Part 6 bekommen, dann können wir Part 7 bekommen, Part 8 bekommen und dann können wir alle zusammen mit den Manga-Lesern auf Part 9 warten.
Okay, und ich habe auch noch genug Zeit, mit dem Anime irgendwann anzufangen.
Ja, genau, also das ist auch sowas, wer auf dem deutschen Netflix Jojo schauen möchte, der sollte wahrscheinlich nicht die 6. Staffel anschauen. Obwohl, eigentlich, es geht sogar. Ich glaube nicht, dass man so viel Vorwissen aus Part 4 und Part 5 braucht.
Aber wir empfehlen also, natürlich immer, das vorher zu schauen.
Natürlich, keine Parts skippen, bitte. Um das mal ein bisschen vorher deutlich zu machen. Netflix hat Part 1, Part 2 und Part 3. Also alles von Phantom Blood über Battle Tendencies bis zu Stardust Crusaders. Und dann springen die zu Part 6. Also Part 4 und 5 fehlt auf Netflix leider. Ich hoffe, das bekommen die auch noch irgendwo, weil es wäre natürlich sehr schön, einen der ja abgedrehtesten und fantasievollsten, kreativsten Anime auch weiter zu empfehlen. Gerade Leuten, die noch nicht so viel mit Anime zu tun hatten. Weil für mich ist das eine der Sachen, die dieses Medium ausmachen.
Okay. Wie sieht's denn aus mit der Übersetzung, Lukas? Netflix-Untertitel.
Ja, die haben natürlich wieder dieses Jojo-typische, dass die Stands nicht ihre Originalnamen haben dürfen, wegen Markenrechtsverletzungen. Also die meisten Stands sind nach bekannten Rock- und Pop-Acts benannt. Genau, und die bekommen dann entsprechend andere Namen. Zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel, genau, der Stand von Jolene, Stone Free, bekommt natürlich dann den Namen Stone Ocean aus Markenrechtsgründen. Jemand wie Weather Report heißt dann halt Weather Forecast.
Hast du deutsche oder englische Untertitel dann genommen?
Ich habe deutsche Untertitel genommen.
Okay, also die sind diesmal nicht eingedeutscht.
Ich habe schon gehört, dass viele der Netflix-Sachen von Englisch statt vom Japanischen übersetzt wurden. Mhm. Was natürlich ein bisschen schade ist. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass nicht so viel verloren gegangen ist. Ich habe auch zusammen mit jemand geschaut, der den Manga gelesen hat. Und der hat sich zumindest nirgends wirklich beschwert über die Übersetzung. Okay. Also es scheint zu passen.
In Ordnung. Weil das war ja auch zumindest zum ersten Mal jetzt, als dann an sich Jojo angekündigt wurde für den deutschen Markt, auch Blu-ray-mäßig und so weiter mit Dub und sowas.
Ja, stimmt. Jojo war ja bei uns auf dem deutschen Markt eher sowas. Ja, in der letzten Ecke von Crunchyroll liegt halt Jojo und da kann sich jemand, der eher der internationalen Anime-Community zugewandt ist, sich das mal anschauen.
Ja, und du bist ja auch die Person von uns beiden, die ja auch ein bisschen eher nochmal so, ach okay, das ist jetzt so ein bisschen weird übersetzt worden oder so.
Ja, nee, also die Übersetzung ist in Ordnung. Nicht viel besser oder viel schlechter als, also nicht merklich besser oder schlechter als die Crunchyroll-Übersetzung.
Ja, gerade weil wir auch diese Season ja so das zwei Netflix-Simulcasting haben, wo zumindest eins schon so durch Netflix-Untertitel, sag ich mal, ein bisschen schlechter ist als es hätte sein können, wahrscheinlich auf Crunchyroll oder Wakanim. Aber da kommen wir dann, glaube ich, dann noch im Rückblick.
Du sprichst von Komi, ne?
Natürlich.
Ich muss dazu sagen, die Netflix-Untertitel sind schon durchaus verwirrend. Aber hauptsächlich, wenn irgendwelche Schilder und irgendwelche Screentexts oder so.
Ja, was halt bei Komi recht viel leider ist.
Ja, und ich brauche für eine Komi-Folge tatsächlich irgendwie doppelt so lang, weil ich immer pausiere und immer versuche, das, was da steht, zu verstehen.
Ja,
und deswegen,
für dich ist ja sogar noch das, Übung.
Für mich ist es ganz gut, weil die Netflix-Untertitel sind so ein bisschen verschoben und du weißt nicht genau, auf was die sich beziehen. Und dann hilft mir das tatsächlich ganz gut, vor allem, weil die meisten Schilder auch noch Furikana haben. Also
ja.
Neben den Kanji, die Kana-Symbole zum, also die Aussprache von den Kanji.
Ja.
Und da versteht man dann doch so einiges, zumal das auch in der Regel so knappe Sätze sind wie er versucht nicht zu weinen oder sowas. Ja. Ne?
Darum, du kannst was rausziehen, mich fuckt's ab.
Ja, für die meisten Leute, mir ist absolut bewusst, dass es für die meisten Leute furchtbar ist.
Ja. Es wurde auch noch nicht angekündigt, wann jetzt die Fortsetzung kommt zu Jojo, ne? Also jetzt die nächsten Folgen und auch wie viele es insgesamt sind. Nein,
das wurde noch nicht angekündigt. Leider. Ich hätte mich gefreut, wenigstens zu wissen, ja, hey, Anfang März können wir wieder anfangen. Dann kann ich mir nämlich den Termin frei halten und wieder mit demselben Kumpel weiterschauen. Weil es hat echt Spaß gemacht, so Jojo zusammen zu gucken. Weil für mich war das so, ich habe angefangen, Jojo zu gucken und ich glaube, dann die letzten zwei Folgen von Part 4 live gesehen, also in Simulcast. Dann habe ich Part 5 geguckt, währenddessen hat dann Nico angefangen zu schauen und Manga zu lesen und so weiter. Und er hat dann im Manga weitergelesen, ich war zu faul dafür.
Mhm.
Obwohl ich habe Part 5 Manga, den Part 5 Manga relativ weit gelesen.
Okay.
So insgesamt hätte mich das gefreut, da den Termin frei halten zu können, aber ist halt jetzt nicht so.
Gut. War jetzt schon in der ersten Hälfte recht viel Action, weil ich hätte ja am Anfang gesagt, dass manche Leute gesagt haben, dass zumindest Animation schon,
ja,
man merkt, dass es ein bisschen schlechter ist, aber
Jojo ist halt immer so, du kriegst schon Action und Kämpfe, aber das ist nicht so die klassische Action, wo es darum geht, dass das super krass animiert ist. Es ist eher so diese Mindgame-Action. Was nicht bedeutet, dass die Action hier nicht gut war, aber was ich im Endeffekt sagen will, das ist halt immer so ungefähr dasselbe Maß, weil Jojo hat halt dieses Format, wo du jede Folge einen neuen Antagonisten hast und dann läuft es so, dann läuft dieser Kampf so und währenddessen wird die Main-Story weiterentwickelt. Ja.
Ja.
Aber wir hatten schon, und das finde ich immer in Jojo fantastisch, wir hatten schon die Gambling-Episode.
Okay.
Also es hat, glaube ich, auch in Part 3 angefangen mit Darby, dem Älteren und dem Jüngeren, die dann einfach irgendwelche Spiele machen und deren Stan-Kräfte unterstützen sie irgendwie damit. Basically, wenn du das Spiel verlierst, verlierst du deine Seele, reicht der Schattenmäßig.
Ja.
Und auch jetzt hier in Part 6 ist es nochmal so ähnlich. Wenn du das Spiel verlierst, dann findet der Stand deinen Wetteinsatz und wenn es sein muss, auch deine lebenswichtigen Organe. Und es kommt halt dann ungefähr aufs selbe hinaus, ob du deine Seele verlierst und deswegen nicht mehr lebst oder ob dir jemand dein Herz schlagen klaut, um deine Schulden zu begleichen und du deswegen nicht mehr lebst, ist halt so ein bisschen, ne?
Ja.
Funktional dasselbe. Mal schauen, wie oft das Ganze noch neu aufgelegt werden kann mit anderen Twists. Wie gesagt, Gambling-Episoden immer super spannend. Macht immer richtig viel Spaß.
Freut mich auf jeden Fall für alle Jojo-Fans, dass sie jetzt wieder ein bisschen was Neues haben.
Mhm. Hat ja lange genug gedauert.
Ja, stimmt, wann? Der Fünfer.
Ich glaube, das ist 2020 zu Ende gegangen. Nee, 2020
ist genug gedauert. Also ich hätte jetzt gedacht, ich würde sogar sagen, dass nach 3 Jahren oder so, fängt es dann wieder an. So. Ah, doch nicht.
Ist ja in Ordnung. Nee, 2019 war
Part 5. 2 Jahre geht ja.
Ja.
Man will ja auch Qualität.
Genau, die kriegt man bei Jojo auf jeden Fall.
Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten, was auch tangentiell ein bisschen was mit Jojo zu tun hatte, weil der Regisseur an den Jojo OVAs in den 90ern gearbeitet hat.
Okay, gute Überleitung.
Ja, und zwar reden wir über Tokyo Godfather. Mit S, oder?
Ja, es ist mit S.
Weil ich habe gerade überlegt, Godfather macht keinen Sinn, das müssen Godfather sein.
Tokyo Godfather. Shikone, der ja auch für seine surrealistischen Dinge bekannt ist, was ja auch super in diese Jojo-Nische reinspielt. Genau, und was ja auch so ein absolutes Lieblingsgenre von mir ist. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir jetzt doch so zeitnah über so einen, ja, thematisch am Weihnachten angelegten Film reden können.
Ja, ich glaube auch.
Der Grund mit den Nachrichten ist natürlich auch ein bisschen traurig, aber...
Ja, das war jetzt dann purer Zufall eigentlich.
Dazu ist der Film kürzlich auf Netflix erschienen, das heißt, den kann sich jetzt auch jeder anschauen. Genau.
Und ich sagen wollte ist, dass man, glaube ich, bei japanischen Anime hat man jetzt auch nicht so krass viel, wo man sagen kann, das ist ein Weihnachtsfilm, weil das natürlich in der Kultur nicht so krass ist wie jetzt im Westen. Wir haben zwar immer die obligatorische Weihnachtsfolge, weil es ja dann wegen Romance-mäßig halt so ein Tag ist, wo sich natürlich Pärchen treffen. Aber ich glaube, so Sachen als Weihnachtsfilme, ich weiß, dass viele halt Haruhi rewatchen, weil ja der Film so ein bisschen zu Weihnachten endet oder was damit zu tun hat. Darum kann man das dann ganz gut im Dezember schauen. Jetzt hier halt Tokyo Godfathers und sonst.
Nico kommt heute und wir wollen einen Film schauen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Haruhi mitbringt?
Tja.
Habe ich gar nicht dran gedacht. Naja,
jetzt habe ich hoffentlich nicht seine Überraschung zerstört, aber okay. Sonst, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht,
was für ein Weihnachtsfilm. Ich finde es interessant, weil die japanische Weihnachtskultur ist irgendwie sehr mit KFC verbunden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, es ist schon auch wie bei uns, dass irgendwie scheinbar ein paar Wochen vorher schon alles sehr weihnachtlich ist. Ich finde es immer, mich hat es total überrascht, als ich Yakuza gespielt habe. Es spielt ja Anfang Dezember. Ich glaube, sowohl Yakuza Zero als auch Yakuza Kiwami spielen Anfang Dezember. Und dann geht man irgendwie zwischendrin auch bowlen, as you do in Yakuza. Und da läuft die ganze Zeit Weihnachtsmusik und ich habe mich gefragt, warum läuft da Weihnachtsmusik? Bis ich dann realisiert habe, es spielt Anfang Dezember. Es ist halt so ein bisschen dieses Viertel, ist null weihnachtlich dekoriert, aber es spielt Weihnachtsmusik. und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man dann insgesamt erwarten kann. Ich meine, bei Tokyo Godfathers ist es ja auch tatsächlich so ähnlich.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Du hast ja schon erwähnt, Satoshi Kon. Man hat natürlich schon, weil es gibt natürlich leider nicht so viele Satoshi Kon-Filme, man kann also schon so ein bisschen, weiß schon, um was es ungefähr in den meisten Filmen geht. Und bevor ich jetzt dann...
Es gibt noch weniger Serien, also...
Richtig, und bevor ich dann jetzt Tokyo Godfathers geschaut habe, hatte ich zumindest so einen Eindruck und Erinnerung, dass es so ein oder der Film ist, so der einzige, den man, glaube ich, so als Comedy bezeichnen kann, den Satoshi Kon zumindest Regie geführt hatte. Ich habe jetzt halt nur Paprika auch gesehen und die anderen wirken aber schon alle eher so psychologische Thriller, so Zeugs.
Bei Satoshi Kon durch den hohen Grad an Surrealismus wird auch immer eine gewisse Komik erzeugt und ich glaube, das ist halt auch Absicht. Wenn du verstehst, was ich meine.
Aber hier ist schon auf jeden Fall der Aspekt viel, viel größer. Das ist ja der Hauptaspekt.
Ja, auf jeden Fall. Deutlich größer als bei... Es ist mehr Situationskomik als jetzt bei Paprika zum Beispiel oder auch bei Paranoia Agent.
Ja.
Millennium Actress habe ich leider noch nicht gesehen.
Ja, ich denke, das ist so im neutralen Bereich.
Perfect Blue.
Ja, Perfect Blue ist garantiert...
deswegen ist das... Perfect Blue ist eher nicht lustig gemeint.
So, man macht eher so... Mama, wo bist du?
Aber auch bei Paranoia Agent hast du halt durch diesen Surrealismus, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt so ein paar Elemente, die da durchaus auch eine gewisse Komik mit transportieren.
Also ich dachte, das wäre eine Comedy.
Ich muss ja gar nicht so viel spoilern.
Die lachen doch im Opening.
Schaut euch bitte mal den Opening an und dann versteht ihr, was ich meine mit, da ist eine gewisse Comedy in diesem Surrealismus. Eine gewisse Komik wird da einfach mittransportiert.
Gut, soll ich kurz erklären, um was es so grob geht?
Ja, du kannst schon mal anfangen.
Ja, also ich denke mal, das spielt Dezember zu Weihnachten hin, weil es fängt ja schon an, dass wir so ein bisschen über Also auch wirklich christliche Weihnachten und die Jesus-Geschichte so ein bisschen
aufhängt. Ja.
Aber um was es insgesamt geht, wir haben unsere drei Protagonisten, das ist Hana, Miyuki und Gin. Die sind alle drei Obdachlose zu der Zeit und die finden am Anfang des Filmes ein Baby, was anscheinend ausgesetzt ist und versuchen dann jetzt über den Film erstmal am Anfang vielleicht in Anführungsstrichen groß zu ziehen, aber dann halt den Eltern zurückzugeben und es passieren einige Dinge.
ja, das Ganze ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen eine christliche Geschichte, dass dieses Kind, was ja auch gewisse, dem ja auch gewisse ja, Wunder zugeschrieben werden.
Die Wunder sind so geil einfach.
Dass dieses Kind natürlich so eine Jesusfigur ist und dann natürlich die ja, zusammengewachsene Familie aus diesen drei Obdachlosen versucht, das eine ja, Unterbringung für das Kind zu finden,
namentlich ja, eben
dann die richtigen Eltern. Also es hat schon ein bisschen was Weihnachtliches in der Thematik.
Ja, bisschen. Also ich habe echt erwartet, eher als dann am Anfang schon so kam und ich wusste ja auch zumindest was mit dem Kind.
Du hattest härtere Einschläge erwartet.
Ja, dass nochmal ein bisschen mehr geht, dass sie vielleicht am Anfang wirklich versuchen, eine Unterkunft zu finden mit dem Kind oder so. Dass so ein bisschen parallel sind, aber dann natürlich anders abdriftet. Aber hier war schon wenig. Weil ich habe zum Beispiel gedacht, als ich will jetzt nur kurz die eine Figur erwähnen, der alte Mann, ob da ich irgendwas erkenne, geschichtlich oder so. Kann auch sein, dass jetzt mein biblisches Wissen zu schlecht ist, aber ich glaube, das hat das meiste damit nicht wirklich was zu tun gehabt.
Ja. Nee, es ist auf jeden Fall keine biblische Geschichte, aber es ist auf jeden Fall diese Geschichte der Nächstenliebe und die Reise durch die Stadt und man trifft verschiedene Leute und erlebt verschiedene Geschichten. So ein bisschen wie bei Night is Short, Walk on Girl, was ich ja auch sehr schätze für das, dass es eben so so dieses Nachtleben Stück für Stück zeigt. So wird hier eben dann das weihnachtliche Tokio Stück für Stück gezeigt, wie verschiedene Menschen damit umgehen, wie für verschiedene Leute das gar keinen Einfluss hat, wie zum Beispiel die Mafiosi, bei denen dann die Hochzeit gefeiert wird, oder die oder das Krankenhaus, was einfach ganz normal Betrieb machen muss, ohne groß Festtagsstimmung verbreiten zu können.
Ja.
Aber auch in den Verkehrsbetrieben, wo die Bahn stehen bleibt, weil es zu kalt ist, das kennen wir ja alle, wir leben in Deutschland. ja.
Ich muss auch sagen, insgesamt den Film kann man gut runtergucken. Der hat nämlich erstmal nur eine 90-minütige Laufzeit, das heißt, der ist eigentlich recht kurz im Vergleich zu vielen anderen Filmen, das finde ich ganz angenehm.
Ist halt so normale Länge, hat keine Überlänge.
Auch so vom Pacing geht das alles gut durch, hat irgendwie gar keine wirklichen Längen oder so und auch so vom Aussehen.
Immer was passiert.
Durch, finde ich persönlich, das Character Design und den Realismus der Welt fand ich dann auf jeden Fall gut zu schauen. Es gibt einen Aspekt, da will ich dann später drauf eingehen. Da muss ich dann sagen, okay, ich muss wirklich hin und wieder im Film pausieren. Aber das werden wir gleich noch erwähnen.
Und zum Bereich Story, was man nicht erwarten darf, ist wirklich so eine stringent durcherzählte Geschichte, wo das Format ist, es passiert das und deswegen passiert das und deswegen passiert das, sondern es ist eher, es passiert das, dann passiert das, hängt nicht so wirklich zusammen und dann rutscht man in die nächste Situation, dann ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort, zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja, manche Sachen stellen sich als falsch heraus, dann muss man nochmal, ach, das war gar nicht so wirklich.
Genau.
Das heißt jetzt so, da muss man dann schon hin und wieder noch trotzdem nochmal aufpassen und nachdenken.
Entsprechend, ich mag dieses Format sehr, es muss nicht unbedingt alles einen Grund in der Handlung haben, man kann auch einfach mal jemanden auf der Straße treffen, ihm helfen und dann herausfinden, dass das eigentlich der lokale Mafia-Boss ist.
Ja, was ich noch sagen muss, bevor ich den Film sehen konnte, weil wir hatten ja gerade Netflix erwähnt, der Film ist 2003 entstanden. Ich denke mal, so wie jetzt auch aussah, ist glaube ich wahrscheinlich auch komplett digital schon. Das heißt nicht das mit Cell Animation und so weiter. Das Problem daran ist, bei Cell Animation, also bei digitaler Animation kann man nicht wie bei Cell Animation für jetzt Blu-ray Releases und so weiter das Ganze neu einscannen, sondern es wurde ja dann wahrscheinlich auf 84p oder was auch immer dann für Kinoformat dann war, gerendert. Und das Bild hat ja so einen leichten, zumindest der Netflix-Release Grisselfaktor, was dann zumindest schon mit der Bitrate schlecht ist. Und was ich habe mehrere Geräte durchprobiert. Ich habe es am Schluss auf dem iPad schauen müssen, weil das Problem ist bei mir, Edge, ich weiß nicht, ob es irgendwas Treiber dran liegt, es hängt so alle paar Sekunden mal so ein bisschen, da geht gar nicht bei mir. Und Firefox hat ja theoretisch nur 720p. Und irgendwie haben die da auch eine andere Bitrate oder sowas, auf jeden Fall sah das richtig scheiße aus. Also es war wirklich echt schlimm. Es sah so aus, wie als ob ich auf einer illegalen Seite irgendwas mit 480p schaue oder so. Darum muss ich dann zumindest da drauf schauen. Weil ich finde echt, die Kantigkeit der Charaktere des Character-Design, es ist einfach so gut. Oh, die sind so großartig und die ganze Welt, speziell wenn man auch so im Hintergrund dann Leute laufen sieht und so weiter und alles ist, oh, sieht so gut aus.
Ja. Tatsächlich, dieser Grisselfilter hat für mich irgendwie fast schon ein nostalgisches Gefühl ausgelöst, weil die Weihnachtsfilme, die ich so in meiner Jugend geguckt habe, kamen halt in der Regel so aus den 90ern, wo dann auch schon vieles digital gedreht wurde. Und die sahen auch alle ziemlich furchtbar aus. Ich meine, guck dir heute mal Home Alone an, von 1990. Das ist auch sehr, uncrisp, sagen wir es mal so.
Ja.
Weil es digital gedreht wurde und dann im Endeffekt nur begrenzt irgendwie verbessert werden kann.
Ich hätte es vielleicht auch ein bisschen früher sagen sollen, dass wenn jetzt Leute schon vorher pausiert haben, um jetzt auf Netflix zu schauen, nicht, dass die einen schlechten Stream bekommen oder denken, weil er halt schon so alt ist, sieht er halt so schlecht aus. Zumindest dann die, als ich auf dem iPad geschaut habe, das ging vollkommen klar. Also das war dann halt so
wie ein... Ich hab das auf meinem Smart-TV geschaut und
da ja, das ist ja immer okay.
Direkt ein richtig schickes Bild.
Ja, Smart-TVs, die dadurch, dass sie ja nicht irgendwie DRM-mäßig Probleme haben so, ist da immer ein gutes Bild. Ich kann dir, wenn wir uns mal wieder treffen, einfach zeigen, wie scheiße das im Browser auf einem Firefox aussieht. Das ist
ja
echt...
Oh. Ja, dazu, wenn es dann irgendwie noch schneit, ist wahrscheinlich dann auch die Bitrate und so weiter.
Ja, das kommt ja auch noch dazu, genau. Ja.
Nicht so geil. Ja, nee, verstehe ich schon. Kann ich schon nachvollziehen.
Gut, dann wollen wir noch ein bisschen was so allgemein zu Charakteren sagen?
Ja, klar, gerne.
Also natürlich zu unseren Hauptcharakteren.
Die haben alle so ein bisschen eine bewegte Vergangenheit. Ich meine, wenn du auf der Straße sitzt, dann hast du in der Regel wahrscheinlich auch ein etwas schwierigeres Schicksal. Wie schwer das Schicksal dann ist, kriegen wir im Laufe der Geschichte immer so langsam mit. Bei einigen vielleicht schwerer als man dachte, bei anderen vielleicht weniger schwer.
Genau. Das ganze Obdachlosen-Thema ist natürlich mega interessant. Das ist jetzt halt aus dem Jahr 2003. Kann sich bis dahin jetzt heutzutage natürlich noch ein bisschen verändert haben. Also wir haben, glaube ich, jetzt bei Hinamatsuri so am meisten, glaube ich, mal was mit Obdachlosen gesehen, würde ich sagen, oder?
Das stimmt, ja.
Und das ist halt schon ein bisschen interessant, weil wenn man jetzt irgendwie Anime schaut, guckt man ja manchmal auch irgendwelche japanischen Videos, also wo es um Japan geht. Und da kriegt man auch so ein bisschen was mit Obdachlosen mit, dass die ja natürlich auch eher so aus dem Sinn sind, das heißt irgendwo, wo man sie nicht unbedingt sieht. Darum ist das
ja,
natürlich,
wie sich das... In genau diesem einen Park, den wir ja auch sehen, in Tokio.
Ja. Genauso dann auch mit den illegalen Einwanderern, die wir ja auch noch später haben.
Übernommen wurde.
Da kommen wir ja wahrscheinlich noch dazu weil die Einwanderer. Darum war das zumindest mal ein ganz interessantes Bild.
Und das ist auf jeden Fall nicht so die Leute, an die man an Weihnachten wirklich denkt.
Ja, und dann jetzt die drei Personen, weil sie obdachlos sind, ist meistens dann eine interessantere Hintergrundgeschichte dabei. Ich würde sagen, zumindest bei Gin kann man am wenigsten sagen, weil da sich ja eher noch so über das Ganze sich das entschlüsselt. Ich weiß gar nicht, ob wir, obwohl das sind ja eigentlich Spoiler dann, ne?
Ja, man kann schon sagen, dass die drei vielleicht nicht ganz ehrlich immer mit ihren Geschichten sind, was ja aber auch irgendwo klar ist und was ich dem Film auch hoch anrechne, dass dir nicht einfach ein Charakter seine tiefste Vergangenheit erzählt, sondern dass er da vielleicht auch mal ein bisschen was flunkert, ein bisschen was dazu findet, ein bisschen was weglässt. und man dann nur so eine halbe Geschichte bekommt und das dann erst später so richtig aufgeklärt wird.
Ja.
Finde ich einen sehr guten erzählerischen Stil.
Gut, dann auf jeden Fall, wir haben Gin, das ist so der Mann der Truppe, der auch so ein bisschen mal eher aggressiver ist, in Anführungsstrichen. Also der sich mal
ja,
eher noch
was
mal
auch am
aufregt
Alkohol
oder so,
liegt
Alkohol,
und
richtig. Dann
ja,
haben wir Miyuki,
ja.
Das ist ein Teenager, ich weiß nicht, wie alt sie jetzt da war.
Ich glaube,
Und
sie sagt, sie ist 15 oder 17,
ja.
ich müsste lügen. Ja.
Und man, so wie ein, also ich von Anfang an hatte ich gedacht, dass sie halt von zu Hause weggelaufen ist. Und dann
Wurde,
haben
glaube ich, am
wir,
Anfang auch gesagt.
ja, und dann haben wir Hana. Und da ist jetzt die Frage, er oder sie, das bin ich noch nicht mehr ganz sicher, ist
Ja,
er
sie
sie nur
als
schwul oder
Transfrau.
auch trans insgesamt?
Nee, also zumindest mal sagt Transfrau.
Okay.
Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl bekommen. Und das finde ich als Figur extrem interessant, weil, obwohl der Film vielleicht am Anfang nicht so wirkt, weil viele doch eher, wie heißt es auf Deutsch, eher Beleidigungen für Trans-Leute verwendet werden, um sie anzusprechen, ist es so ein bisschen eher dieser raue Umgangston, den jeder miteinander hat von den
Ja.
drei Obdachlosen. Und sieht halt da ja auch ganz schön aus. Und das finde ich super interessant, dass im Prinzip einfach keine Rücksicht genommen wird, aber im Sinne von, es wird auf keine Figur Rücksicht genommen und deswegen ist sie auch nicht mit ausgeschlossen.
Ja.
Was ich ganz gut finde tatsächlich.
Ich war nämlich einfach nur komplett verwirrt, weil es hat ja Sinn ergeben, dass sie trans ist, weil natürlich so einmal sie sich darüber aufregt, wenn sie Onkel genannt wird und nicht Tante.
Ja,
Und ich
ja.
glaube, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ich glaube, sie nimmt auch feminine, also ich, Worte, wie nennt sie es, und sowas. Aber was mich dann verwirrt hat, weil sie halt schwul genannt wird, was ja dann, wenn sie ja theoretisch eine Frau ist, nicht so viel Sinn ergibt. Darum war ich zwischenzeitlich verwirrt. Und ich glaube auch hin und wieder, weil natürlich Gin so ein bisschen, manchmal vom Texten, war ich mir dann nicht 100% sicher, weil wir jetzt
Das ist
auch.
auch was, was in Übersetzungen selten wirklich gut
Ja,
übersetzt
weil ich glaube,
werden
ich bin
kann,
deswegen
weil es einfach
auch
nicht möglich ist.
verwirrt, weil wir auch diese Season ein Anime haben, wo es auch ein bisschen komplizierter wird. Das wird noch interessant,
Ja,
wenn wir das besprechen.
wo, ja. Wo dann
Darum.
tatsächlich auch, das war auch interessant. Naja, egal.
Ja, auf jeden
Werden wir
Fall
dann
gut.
besprechen. Auf jeden Fall
Und sie
sehr, sehr
ist.
progressiv für einen Film von 2003
Ja, und
in
sie
dem
sieht sich dann
Bereich.
auch als so ein bisschen Mutterfigur dann von dem Baby, was gefunden wird. Und
Ja, ich würde auch generell sagen, sie ist so ein bisschen in diesem Dreieck der Obdachlosen, ist sie auch die Mutterfigur. Wir haben ja da so eine Familienthematik mit Gin als Vater, Miyuki als Tochter und Hana als
genau.
Mutter.
Richtig.
Ja, genau.
Und ja, sie ist sehr aufbrausend, oft für so ein bisschen, speziell wenn es auch um Animationscomedy geht, wird sie gern genutzt.
Ja, klar.
Und genau, das sind so unsere drei Figuren. Miyuki als Teenager ist auch so ein, wie uns, wie, ist eigentlich typischer Teenager, der natürlich ein bisschen rebellisch ist.
Überdramatisch ist und rebellisch überdramatisch und so diese ganzen Sachen unsicher, aber zeitgleich auch sehr von sich selbst über von dem überzeugt, was sie sich so in ihrem Kopf ausmalt.
Ja.
Ja, ist eigentlich für einen Teenager sehr gut getroffen und sehr respektvoll getroffen, weil Teenager, das weiß glaube ich jeder, sind nicht so gut dargestellt in den meisten Filmen und Serien. Das ist, entweder
Ja.
werden die geschrieben wie Erwachsene oder wie Kinder, aber eben selten wie tatsächlich Jugendliche. Und ich finde, das wurde hier gut getroffen, aber gut, ich bin auch aus dem Alter raus, es kann sein, dass ich da komplett falsch liege
Ja.
und ja.
Und ich würde auch sagen, so, weil ich ja jetzt schon oft genug das Character Design erwähnt habe, Hana fällt so ein bisschen raus, aber den Rest kann man schon auch andere Satoshi-Kon-Filme wiedererkennen. Also, ich glaube, ist Paprika ist nach Tokyo Godfathers rausgekommen, ne? Weil Miyuki hat ja schon so das Paprika-Gesicht, kann
Ja,
man so
Paprika
sagen.
ist 2006 rausgekommen.
Ja, darum hat er wahrscheinlich sich gedacht, weil sie hat auch ein großartiges Character Design. Ja, die kann ich doch nochmal wiederverwenden. Nicht böse gemeint, aber ich sag ja, ich liebe
Ja.
trotzdem das Character Design, wie es aussieht, alles. Gut. Wollen wir da mal so langsam ein bisschen durch den Film gehen, was unsere Lieblingsszenen waren, was wir jetzt so toll fanden, dann wie, weil speziell unsere drei Charaktere, wir kriegen ja langsam oder lernen sie dann kennen, was sie waren. Und das ist ja auch so ein Großteil des Filmes, darum würde ich das schon als Spoiler bezeichnen.
Genau, ja, also das, was wir in dem Film über die Charaktere lernen und über, ja, wir lernen ja eigentlich nur über die Charaktere, was wir lernen über Hana, über Miyuki, über Gin und über Kyoko, jeweils immer neue Informationen durch diese ganzen Situationen, in die sie so reinstolpern. Und das macht ja so ein bisschen den Charme von dem Film aus. Entsprechend würde ich das dann schon als Spoiler-Teil machen. Okay. Oder möchtest du das noch außer oder möchtest du noch irgendwas außerhalb vom Spoiler-Teil besprechen?
Nee, ich glaube, ich habe ja gesagt, das Animation ist super, speziell Hanas Laufen und so weiter, das ist halt alles Top-Niveau. Also gibt es sehr viele Szenen, wo ich dann auf jeden Fall sage, dass gut die Charaktere ausgedrückt werden. Und dann kann man, glaube ich, jetzt einfach in den Spoiler-Teil gehen, weil das da kommt das richtig Interessante.
Ja.
Gut. Wo fangen wir am besten an? Es war zumindest ja ganz interessant am Anfang mit der Weihnachtsgeschichte. So, okay, ja. Mal was Biblisches irgendwie in Anime zu hören oder so. Ja.
Ja, ich dachte, du wolltest jetzt weiter ausholen.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob du, okay, weißt du, so hättest du, als ob du jetzt so irgendwie abgeschaltet hast oder so. Ob du jetzt einfach nicht was zu sagen
raus.
Hast.
Ich bin jetzt raus, das ist nee. Nicht mehr meine,
auf jeden Fall
ist nicht mehr mein Podcast.
Hat mir schon sehr gut gefallen, dass da als Miyuki dazugekommen ist, weil sie für mich sehr gut funktioniert. Hana ist mir nämlich dann so in manchen Situationen später ein bisschen zu aufbrausend. Ja. Kim passt dann noch mal ein bisschen geerdeter besser. Darum
hat
mir dann
Hanna hat so, ja. Hanna hat so die eine Stelle, wo ich gedacht habe, boah, nee, das passt so gar nicht. Das finde ich nicht so toll. Und zwar, wo sie dann angefangen hat, Gin zu testen. Das fand ich so fand ich ein bisschen unfair.
Ja, war ein bisschen weird auf jeden Fall. Aber gut, darum, wir haben dann zumindest das Kind. Das kommt nämlich jetzt das, was ich gemeint habe, weshalb ich abschalten musste. Oh Gott, das Babygeschrei. Oh. Oh. Ich musste halt echt ein paar Pausen machen, weil es hat mich so abgefuckt. Das war so nervig. Was es natürlich sein sollte, weil es war jetzt zum Beispiel auf dem Friedhof, als sie sich so unterhalten und streiten und im Hintergrund die ganze Zeit.
Oh, die Szene auf dem Friedhof ist so gut.
Ja, ich finde ja auch einfach, dass natürlich dann Obdachlose wahrscheinlich auch was mal vom Friedhof an Opfergaben oder sowas, Anführungsstrichen, natürlich dann stehlen.
Natürlich, natürlich.
Ja, darum fand ich auch einfach so mega gut. Fand ich einfach echt, oh, das war einfach so, darüber macht man sich halt echt keine Gedanken, aber natürlich, ergibt so viel Sinn.
Ja, und generell finde ich den Blickwinkel von Obdachlosen auf diese Weihnachtszeit in einer Großstadt ist was, was wir super selten sehen, was aber eigentlich super spannend ist.
Ja. Und zumindest vom Anfang her, der erste Gag, der für mich gezündet hat, war schon, als er aß für zwei oder sie aß für zwei auf der Rolltreppe.
Ja.
Das fand ich dann schon so, okay, das hat für mich kurz mal ein Lächeln hervorgehoben.
Und dann später die später die Frau, die die Suppe ausgegeben hat. Oh, sie war wirklich schwanger.
Ja, genau, nee, das Wahnsinn. Meinte ich ja auf der Rolltreppe dann, wo sie es dann nochmal wiederholt. Genau, das war, wo ich sagen musste, okay, das war gut. Aber sonst, es ging ja am Anfang noch recht einfach zu, war halt ganz lustig mit, als Hana mit dem Baby langläuft, dann irgendwelche Dinge passieren und neben sie fallen, dass dann einmal so ein Taxi vorbeifährt oder halt die Farbe hier runterfällt und so.
Ja.
War ganz interessant.
So ein bisschen, das führt ja eigentlich auch schon das Baby als diesen Wundermacher ein, was ich schon echt gut fand. Echt subtil auch, das war so ein bisschen in diese Situationskomik eingebaut. Und dass sich das dann als Thema durch den Film durchgezogen hat, war halt wirklich gut gemacht.
Also ich habe jetzt auch das nicht darauf bezogen gehabt, ehrlich. Also ich habe jetzt auch dann erst retro-perspektivisch, das war schon da am Anfang. Ja. Man denkt halt, glaube ich, am Anfang, das war ja wirklich nur Situationskomik, dass jetzt halt die beiden vielleicht Street, nicht Creds, sondern Street-Wissen haben.
Mhm. genauso dieses, ach so, ja, genau so ein Thema, was sich durch den ganzen Film durchzieht. Immer wenn Gin irgendwas rät oder irgendeine Art von Glücksspiel versucht, es geht immer nach hinten los. Das geht schon da, welchen Weg sollen wir nehmen? Ah, ich will da lang. Okay, wir sollten aber da lang, wir werfen eine Münze. Natürlich verliert Gin. Was ja später im Film dann nochmal aufgegriffen wurde, wo Gin sagt, wir müssen da lang. Und dann, okay, wir gehen in die andere Richtung.
Ja, du bist ein richtig schlechter Spieler. Fand ich auch richtig gut, wie es aufgebaut
wurde. Ja, weil zwischendrin gibt's dann auch noch irgendein Würfelspiel oder sowas. Und er verliert wirklich am laufenden Band einfach diese ganzen Glücksspiele. Und das ist auch so ein gutes Charakterthema für einen Trinker und Spieler, der es halt trotzdem nicht sein lassen kann.
Ja. Dann fand ich schon am Anfang, weil es jetzt so, bevor wir, ich glaube, das müsste jetzt nur vor dem sein, wo sie zum, wie heißt, also zu dem, was ist ein Yakuza, nee, ist es einer oder war das nicht?
Ja,
oder
doch.
Zumindest der Kriminelle da. Bevor sie gehen, Hochzeit, sie fahren ja einmal Zug.
Die Mafia-Hochzeit.
Sie fahren ja einmal Zug. Und dass dann echt so einfach richtig, alle richtig pisst sind, weil die halt stinken.
Ja.
Weil die halt dann nerven und Miyuki, die ja wahrscheinlich dann erstmal ganz normal aufgewachsen ist, bei den anderen beiden theoretisch ja schon, aber
für sie
wahrscheinlich
ist das halt auch so extrem unangenehm.
Ja. Dann musste ich lachen.
Das ist so krass, man merkt in dieser Szene wirklich, wie unangenehm ihr das ist, aber dass sie aus dieser Situation nicht rauskommt. Als dann der andere Zug mit ihrem Vater nebendran anhält, dann ist diese Situation sogar noch so viel unangenehmer, dass sie einfach alles riskiert, um doch rauszukommen.
Ja.
Und das ist so krass, da wird so gut gespiegelt, wie eine sehr unangenehme Situation für sie immer noch besser ist, als irgendwie ihrem Vater zu begegnen. Und das ist ja auch so ein Thema, was sich dann ein bisschen länger durchzieht.
Ja.
Generell ist das so, so gut durchdacht.
Ja, darum auch wegen länger durchziehen, dass halt, es war ja nicht nur in der Bahn, es war, ich weiß nicht, ob es beim ersten Mal in der Bahn war, aber das zieht sich ja auch durch, dass überall immer darauf, dass sie halt stinken, dass sie einfach unhygienisch und riechen. Das fand ich echt super. Ja. Dann, weil ich gerade sagen muss, es ist halt heutzutage, nach 2016, ist vielleicht ein bisschen lustig, der Moment, wo sie ihren Vater sieht, was jetzt so natürlich ihr Name-Moment ist.
Ja, genau.
Muss ich schon so kurz in mich reinkichern.
Habe ich auch gedacht,
Satoshi Kon kann das nicht wissen, aber heutzutage, jeder, der den Film nach Your Name schaut, muss sofort dran denken. Das ist halt zumindest so, ja, okay. Ja.
Ja, auch so insgesamt, diese Dinge, die sich durchziehen, die werden ja alle in der allerletzten Szene aufgelöst und das ist so gut. Das ist so, so ein Höhepunkt, so ein Abfallen der Spannung, wenn man dann eben den Siegschein sieht, wenn man dann eben sieht, wie sie von ihrem ihren Vater trifft, wenn man eben dann sieht, dass die Leute sich waschen können in diesem Krankenhaus. So ein bisschen die ganzen Sachen, diese ganzen negativen Charaktereigenschaften, mit denen sie auch selbst zu kämpfen haben, werden dann am Ende aufgelöst. Eben wahrscheinlich auch durch dieses Kind. Und das ist so ein guter Moment. Ja.
Danach kommt ja schon, ich fand ein bisschen so, dass so ein Mafia-Boss-mäßig Krimineller halt alleine Auto fährt und dann da so festgesteckt hat. Ein bisschen ja okay, aber zumindest ganz interessant, dass die jetzt einfach so als Obdachlose bei so einer Hochzeit eingeladen werden. Ich musste daran denken, weil ich habe jetzt nicht so viele an sich Mafia-Filme gesehen, wo jetzt dann jemand aus der näheren Familie, der irgendwie Bodyguard ist oder sowas, an die Tochter verheiratet wurde. Ich habe nur dann im Kopf gehabt halt Paper Mario, Legende vom Äonentor, was ja auch dann hast gespielt, ja, oder?
Nee,
nicht? Noch nicht. Okay, da ist nämlich auch, sag ich mal so, in einem Kapitel die Palmenwesen aus Sunshine sind der Mafiosi in der Stadt. Und da ist der Obermafioso. Und mit einem der Bodyguards ist die Tochter durchgebrannt und so. Und da muss ich dann sofort dran denken. Auf jeden Fall war halt ganz interessant, weil ja dann irgendwie diese Ausländerin, die man ja zuerst dachte, die halt bedient, weil sie ja braune Hautfarbe hatte. Und dann auf einmal Attentat, was halt auch einfach so gut ist. Diese Szene, wo er so, du wirst umgebracht, aber dann was? Sie meinten dann aber wahrscheinlich in diesem Moment, also die anderen denken, dass sie wahrscheinlich dann den Attentäter meinten und sowas. Fand ich auch mega, wie das da so ein bisschen entschärft wurde.
Wie der Attentäter dadurch auch erst gedacht hat, scheiße.
Ja, richtig.
Ich bin aufgeflogen, ich muss jetzt schnell machen. Ja. Die haben halt dieses Attentat original einfach verhindert.
Ah, das ist so gut gewesen, ey.
Das ist einfach so, das ist so gut an diesem Film. Die kommen halt genau in dem Moment und an jedem dieser Ereignisse haben sie auch selbst irgendeine gewisse, ich will jetzt sagen Mitschuld, aber es ist ja immer so ein bisschen, die beeinflussen diese Ereignisse in der Stadt, die alle so an diesem selben Tag stattfinden, alle so stark, es ist so gut.
Ja. Und dann kommt ja schon auch wieder, was sie gesagt haben, dass wir hier, jetzt kriegen wir die Obdachlosenwelt so ein bisschen mit. Und hier kriegen wir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es illegale Einwanderer sind, ich denke aber mal schon, weil die ja nicht wirklich die Sprache wissen und auch natürlich als Attentäter zuständig sind.
Stimmt, in dieser Seitenstraße in Capuchicho.
Richtig, mit den spanischen Einwanderern und was auch immer das ist.
Oh, das ist auch so gut. Wo einfach Miyuki zusammen mit der Mutter von diesem anderen kleinen Baby und Kyoko in diesem Raum zusammensitzt und wo die sich einfach aussprechen und das, obwohl die sich nicht mal gegenseitig verstehen, das ist so, da geht einem so ein bisschen das Herz auf.
Ich fand's auch ganz lustig, weil, weißt du vielleicht, Lukas, ich hatte ja mal 2 Jahre Spanisch und ich habe tatsächlich ein bisschen was verstanden.
Ja. Ich habe 2 Jahre Japanisch, ich habe auch ein bisschen was.
Also das meiste halt, weil sie haben halt ganz viel über natürlich Madre, Padre, also das ist mein Vater, das ist Mutter, meine Mutter und so weiter, das hast du wahrscheinlich auch gecheckt. Mhm. Aber zum Beispiel auch, als es darum ging, weil das finde ich auch, oh, das ist auch so gut, dass Miyuki halt viel Gewicht hatte, also dicklich war, bevor sie natürlich jetzt auf die Straße gekommen ist, was natürlich man sieht, weil sie jetzt obdachlos ist, ist sie weniger. Aber auch, dass wir mal eine dickliche Frau oder jüngere Frau sehen, musste ich jetzt auch überlegen, ob man das in Anime mal so sieht. Dass halt
nicht nur in Anime, sondern auch insgesamt ist das leider ein Trend, der sich durchzieht, weil sich einfach schöne Menschen besser verkaufen.
Ja, fand ich halt mega interessant, weil in Japan ist ja auch nochmal ein anderes Thema, dass es gibt halt auch nicht so viele dicklichere Menschen.
Ich möchte Frauen kurz wahrscheinlich meine Aussage auch nochmal weniger korrigieren. Menschen, die dem Schönheitsideal der Gesellschaft entsprechen, verkaufen sich besser. Ja. Sagen wir es so.
Und da ist auf jeden Fall so ein Satz dabei gewesen, wollte ich noch kurz sagen mit Spanisch, mit irgendwie so, du hattest so viel Gewicht, kannst du mir irgendwie einen Tipp geben oder irgendwie sowas. Oder kannst du mir sagen, wie ich auch so abnehmen kann oder so. Was ein bisschen schwieriger war als nur Madre Patra, aber ich fand es halt lustig, dass ich es ungefähr so einen Sinn verstehen konnte noch. Obwohl ich es halt, keine Ahnung, wie viele Jahre nicht mehr hatte. Ja.
Ja.
Aber war zumindest interessant und da fand ich halt echt cool, wie man halt Miyuki so mitbekommen hat, was ihr Problem ist, dass ihre Mutter so komisch religiös war, Vater hat ihr anscheinend nicht zugehört, aber sie wahrscheinlich ihrem Vater auch nicht, weil wir erfahren ja auch später, dass die Katze wirklich weggelaufen ist.
Ja.
Und dass halt das, obwohl sie ja anscheinend in einer guten Familie aufgewachsen ist, sie trotzdem als einzige Option dann sah, wegzulaufen.
Ja.
Mit auch dem,
das ist
ich kann immer wieder zurückkehren und so.
Ja, ja.
Ach, fand ich einfach mega gut.
Das also ist generell so ein bisschen, da ist auch wieder die Sache, da sind Jugendliche halt gut dargestellt, auch mit jugendlichen Problemen. Manchmal ist die Familie auch gut, ist eine solide Familie, hat keine Geldsorgen, hat keinen, der Vater schlägt niemanden, die Mutter schlägt niemanden und es ist eigentlich eine gute Familie. Aber wenn es mit der Kommunikation trotzdem nicht klappt, kann es halt trotzdem passieren, dass eben manche Familienmitglieder sich nicht gehört fühlen oder ausgeschlossen fühlen oder dann eben das ganz Extreme nehmen und sich denken, ja, ich renne von zu Hause weg.
Ja.
Einfach, wenn die Kommunikation ist halt einfach das Wichtigste. Da kann die Familie noch so gut sein oder schlecht sein. Ohne Kommunikation geht gar nichts.
Ja, und da will ich jetzt noch kurz, weil wir gerade bei Miyuki sind, so 2 Sachen noch dazu nehmen, die so animationsmäßig sind. Weil sie, finde ich, macht halt schon die geilsten Gesichter einfach so. Wenn sie irgendwie so, so hochzieht oder später, recht am Schluss, zieht sie einmal die Nase so hoch. Oh, und es sieht einfach so gut aus, wie sie halt diese Nase hochzieht.
Ich muss aber sagen, mega. Die, Die Gesichter sind alle sehr, sehr ausdrucksstark.
Ja, das hat mir aber halt besonders gefallen, weil sie halt oft einfach so reagiert. Und dann auch, weil wir jetzt gerade die Szene hatten, dass sie in diese Gassen da reingeht. Der Parallax 3D-Effekt, der öfters benutzt wird, um so eine Kamerafahrt
Ja.
zu imitieren, hat mir auch richtig gut an vielen Stellen gefallen. Ich glaube, der war mal so
Okay.
drei, vier Mal im
Ich habe
Film.
dabei gedacht, oh, man merkt schon, dass das Ganze ein bisschen gealtert ist.
Ja,
Aber es sieht
heutzutage hätte
trotzdem
man.
sehr, sehr gut aus. Wir hatten ja bei Cherinkochi im vorletzten Ghibli-Podcast hatten wir ja auch so zwischendrin so ein paar Kamerafahrten, wo man dann auch dazwischen und dazwischen jetzt wirklich so eine große Verbesserung, so einen großen Sprung von 30 Jahren oder sowas sieht. Fand ich entsprechend auch echt interessant. Ja, genau.
Ja. Dann ist nämlich das, was du, glaube ich, am Anfang erwähnt hattest, oder wir sind ja schon so ein bisschen mittendrin, dass jetzt alles so verwoben ist, weil die Gruppe langsam getrennt ist, weil Gin ist jetzt dann auch mit dem alten Mann seiner Geschichte lang, Hana sucht halt, wo
Genau.
jetzt Miyuki ist, mit dem Taxifahrer und so weiter.
Der Taxifahrer ist auch so gut.
Dem sein Malbild ist mega.
Ja,
Großartig. Das
das trifft's.
beschreibt ihn 100%.
Ja.
Aber gut, ja, dann ist dieser komische alte Mann, der auf dem Boden, ich weiß nicht, ob man da vielleicht so, wenn man biblisch sein will, Samariter, gib mir
Ja,
nochmal,
ja.
dass sie halt dann weinen, anstatt irgendwie ein Umhang oder so, keine Ahnung. Aber da fand ich auch
Ja.
echt einfach die Szene, wo er dann einfach verprügelt wird. Oh ja, das ist genau.
Oh ja,
Das ist halt
Obdachlose
echt so.
verprügeln. Let's
Aber
go.
es gerade auch, weil das anscheinend, ich weiß nicht, es hieß ja, dass aufgeräumt wird. Ich weiß nicht, ob halt
Ja.
von irgendwelchen Leuten beauftragt wurden oder halt echt einfach nur als Jugendliche diese
Das scheint
ekelhaften
wohl generell,
Obdachlosen, die sind so kacke,
ja,
wir verhauen die jetzt.
das scheint auch generell ein Problem in Japan zu sein. Dass gerade die Obdachlosen, die in diesem Park übernachten, oft auch angegriffen werden, einfach von irgendwelchen Hooligans, von irgendwelchen Straßengangs oder was weiß ich was, einfach weil die Dampf ablassen wollen.
Ja.
Und die Leute werden halt nicht vermisst und die Leute sind halt auch der Gesellschaft so ein bisschen egal. Und deswegen kann man es da machen, ohne irgendwelche negativen Folgen irgendwie
Ja.
zu erwarten zu müssen. Und das ist halt auch so ein gesellschaftliches Problem, wie eins von vielen um Obdachlose herum, die der Film hier oft sehr implizit, ohne gehobenen Zeigefinger eigentlich so darstellt,
Ja.
was auch eine große Stärke ist, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall darum. Die Szene fand ich dann schon mal super, genauso wie dann halt der Comedy-Aspekt, wo dann die Fee da ist und dann fragt. Ich dachte zuerst, es wäre seine Frau dann halt, wo er vielleicht so im Delirium sieht oder so, aber wie es dann aufgelöst wurde, war natürlich auch wieder lustig.
Ja, und es war auch eine gute Möglichkeit, um die zu dem Zeitpunkt zwei Gruppen wieder zusammenzuführen.
Ja, weil sie ja dann in Hanas, ich weiß nicht, ob das dann
Und auch,
Transvestitenbar. Kann man das dann so wahrscheinlich nennen? Weiß ich jetzt nicht.
ja, auf jeden Fall ist das auch ein guter Punkt dann gewesen, um über Hannas Geschichte, Hintergrundgeschichte zu erzählen und auch zu erkennen, dass ihre Freundinnen von dort eigentlich sie wieder aufgenommen hätten und
Ja.
gesagt hätten, hey, das war doch kein großes Problem, ist doch normal. Aber sie hat halt selbst sich diese anderen Maßstäbe an sich angesetzt und hat dann gedacht, oh, ich kann mich nie wieder bei den Leuten blicken lassen. Und das ist auch eigentlich so eine wichtige Lektion, die der Film einem mitgibt. Selbst wenn du mal richtig Scheiße gebaut hast, deine Freunde halten normalerweise immer noch zu dir.
Ja, fand ich dann auch wieder super, wie so ein kleiner Kommentar das die ganze Geschichte immer wieder erden kann, ist, als dann zum Beispiel hier die Mutter fragt, als sie sagt, dass jetzt ihr Mann oder wer auch immer das da war, gestorben ist, woran er gestorben ist, und sie dann so langsam so fragt, so, AIDS? Weil es natürlich da auch nochmal ein riesenfettes Thema
Klar.
zu der Zeit wahrscheinlich immer noch war, das war ja
Auch in
natürlich
obdachlosen Communities und auch
richtig,
vor
das sind
allem
umso mehr.
in dieser dieser Transvestiten-Communities auch.
Schwul-Transvestiten, genau, richtig. Ja. Darum, das fand ich auch nochmal super. Das war halt wirklich einfach nur ja so ein kleiner Dialogkommentar, aber natürlich, darum, das hat mir dann auch nochmal super gut gefallen, wie das Ganze halt immer wieder, obwohl natürlich viel Comedy dabei ist, mit jetzt das irgendwie diese Fee da war, was willst du, Krankenwagen oder Zauberkrankenwagen, wie das so zurückgeholt wurde und das alles halt so weird immer mit jetzt Crossdressing und so weiter ist, fand ich dann ganz schön.
Ich weiß nicht, die haben ja dann in dieser Bar übernachtet und ich fand das so gut, hast du das mit dem Baby gesehen? Die haben ja auf diesen Couches dann geschlafen.
Genau.
Und die haben einen der Tische gekippt und vor die Couch geschoben, auf der das Baby geschlafen hat. Wo ich gedacht habe, boah, das ist so ein kleines Detail. Ich glaube nicht mal, dass das jedem Zuschauer auffällt. Ich glaube nicht mal, dass es jedem aufmerksamen Zuschauer auffällt. Aber es ist so ein gutes Detail, einfach, dass die sich so sehr um dieses Baby sorgen, dass sie eben aus dieser Couch mit diesem Couchtisch nochmal so eine professorische Krippe bauen, sodass das Kind halt nicht auf den Boden fallen kann, wenn es sich im Bett rumwälzt.
Ja.
Das ist so, so unfassbar gut, so detailverliebt.
Das nächste, jetzt wird's schon wieder ein bisschen schwammig. Versuchen Sie jetzt die zwei Towers zu finden, also die zwei Türme?
Moment, die sind, ja, stimmt, mit ist dem Bild. Jetzt? Jeder hat so ein Bruchstück von dieser Information und die versuchen dann, dieses Bild zu finden, beziehungsweise die Leute auf diesem Bild.
Da kommt dann diese geile Szene mit dem Timelapse. Oh, hat die mir so gut gefallen. Die Timelapse im Dinner, das war so mega gut, hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Und ja gut, dann finden sie ja dann das Haus, weil es kaputt ist und dann ist auch so gut dieses Nachbarschaftstratschen, wo die Tratschtanten da so kommen, fand ich dann auch mega.
Da habe ich mich total an eine Folge aus Paranoia Agent erinnert, die auch so gut war, wo es auch eben um diese Tratschgeschichten ging. Wollte ich nur mal kurz so nebenbei erwähnen. Die Nummer mit der Tür ist natürlich auch fantastisch.
Ja. Danach,
als er um den Türrahmen rumgeht, die Tür aufschließt
und öffnet.
Ja, dazu gehört der Schlüssel.
Ja. Dann war auf jeden Fall zumindest auch interessant, jetzt zu erfahren, was jetzt dann natürlich mit den wahrscheinlichen Eltern, ich war immer noch so ein bisschen so skeptisch, sind das jetzt wirklich die echten Eltern und so weiter, gewesen. Oder ob das was ganz anderes war oder so. Aber gut, dann sind sie dann in dem Corner Store, oder? Danach. Warm, oder? Weil zumindest Miyuki geht ja raus, weil sie, glaube ich, in dem Moment telefoniert. Und ich glaube, das ist ja dann, müsste die Szene gewesen sein, dass im Corner Store oder halt im Kombini, was auch immer das ist, sind dann natürlich auch wieder so kommen, dass bitte rausgeschickt werden, obwohl eigentlich ja wahrscheinlich niemand um nachts da reingeht oder so. Aber dann halt trotzdem mal nicht Obdachlosen oder die Obdachlosen da drin haben wollen, wo auch natürlich Hannah einen schönen Kommentar macht, wie sie jetzt wohl aussehen. Ob Familie mit Kind, Baby. Und dann ist einfach so geil die Szene. Weil die versuchen sich ja so zu prügeln. Ist auch sehr schön, dass halt Miyuki es nicht schafft, irgendwas zu sagen. Aber dann kommt einfach so voll random dieser Krankenwagen, fährt in diesen Kombini rein. Es spielt Ode an die Freude, was auch schon mal immer positiv ist, was mega gut ist.
Oh Gott,
und dann einfach diesen Krankenwagen-Inception, wo so rufen sie einen Krankenwagen, weil gerade ein Krankenwagen in diesen Corner Store gefahren ist. So mega. Das ist halt wirklich einfach komplett random gewesen, oder? Hat doch irgendwie nichts, man hat nichts davor gesehen, was irgendwie deswegen hätte sein können, oder?
Am Anfang vom Film haben wir ja schon gesehen, irgendwas Kleineres, was weiß ich, Postgrad oder sowas,
keine Ahnung.
Hat er ja schon, ist ja da am Anfang vom Film schon in irgendwas reingecrashed. Wir sehen diese Crash-Sachen immer häufiger in dem Film. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen Foreshadowing fürs Finale.
Vielleicht, auf jeden Fall. Aber ich musste so lachen, weil das einfach so aus dem Nichts kam.
Das passt aber so.
Krankenwagen fährt einfach voll rein.
Passt aber irgendwie rein.
Ja, Hana haben wir schon am Anfang gemerkt, dass sie irgendwie blutet, irgendwas nicht richtig ist. Und sie muss dann auch ins Krankenhaus.
Genau.
Und
da treffen wir ja dann die Tochter von Gen.
Richtig. Mir hat da in der Krankenhausszene erstmal auch noch gut gefallen, dass, weil Miyuki ja auch am Fernseher schaut, dass wir jetzt dann erfahren, dass anscheinend Baby ist irgendwie aus dem Ding gestohlen worden und auch, wir haben ja eh übers Fernsehen erfahren, schon vorher mit dem Ausländer und so.
Fast schon beiläufig, ne?
Ja.
Das ist so gut. Vor allem, weil natürlich kriegen die Obdachlosen halt die Nachrichten nicht mit und ihnen ist gar nicht klar, dass sie gerade dieses entführte Kind mit sich rumschleppen, was natürlich zu Riesenproblemen führen kann.
Und wir kriegen ja eh auch übers Radio als auch TV die ganze Zeit mit, was passiert. Also einmal mit den Kriminellen, mit der Assassine, also
mit dem Attentat.
Attentat
und dass sowas. Der Bodyguard schon wieder auf den Beinen ist und so.
Und so weiter, genau.
Ja, generell sehr guter Einsatz von diesen Massenmedien, auch weil halt auch diese ganzen Events sehr newsworthy sind.
Ja. Weil ich es hier leider gerade auf Mal nicht sehe, weil wir erfahren ja jetzt, dass die Tochter erstmal Krankenschwester geworden ist, aber auch Kyoko heißt. War die heiratende Frau, hieß die auch vorher Kyoko?
Ja.
Das war, weil hier sieht man es leider nicht und das habe ich so in Erinnerung gehabt, dass die sich ja auch so gefragt haben, weil sie den Namen gehört haben und da dachte ich auch, okay, es müsste so gewesen sein. Gut.
Ja, genau.
Das zieht sich ja auch so durch, dass die Frauen, denen sie begegnen, alle irgendwie Kyoko heißen, weshalb auch immer. Und da ist halt so mega, dass wir jetzt erfahren, dass Gin nicht nur einmal gelogen hat, sondern als er die Wahrheit in Anführungsstrichen schon mal gesagt hat, auch gelogen hat.
Ja.
So gut. So großartig.
Das ist im Prinzip, er passt seine Geschichte immer so an, wie es ihm gerade passt, um halt nicht die Wahrheit konfrontieren zu müssen. Und jetzt, wo seine tatsächliche Tochter vor ihm steht, hat er ja gar keine andere Wahl mehr. Und das ist ja dann auch die Szene, wo beziehungsweise die Stelle, wo Hannah so eine Riesenszene macht.
Genau.
Und dann am Ende sagt, ja, wenn er es wert ist, dann kommt er wieder. Ja, und dann spalten wir unsere Gruppe wieder auf und der Hauptteil der Gruppe kommt dann über diese Brücke, ne?
Genau, Hannah und Miyuki, die beiden gehen über die Brücke, machen natürlich den Gag irgendwas mit Suizid, dass man nicht springen sollte und irgendwas. Und im Hintergrund merkt man, oh, irgendeine Person will anscheinend gerade springen.
Bei der Szene habe ich so Gänsehaut bekommen, dass sie sich dann auch, dass sie es auch noch rechtzeitig merken, ne?
Ja.
Und da intervenieren.
Dann erfahren wir irgendwie, dass anscheinend das, also die, dass die Frau ist, die gesucht wurde die ganze Zeit, wo sie ja denken, dass es die Mutter ist und ihr dann auch übergeben, das Kind.
Ja. Aber auch sie hat ja über ihre Vergangenheit gelogen.
Richtig. Denn wir erfahren dann, weil Gin zum Vater geht, zum Reingeht, dass nicht das Kind an sich gestohlen wurde oder von ihm gestohlen wurde, sondern
dass das ein Kind von einem anderen Paar ist, das von seiner Frau gestohlen wurde.
Ja, weil sie eine Fehlgeburt hatte.
Genau. Was ja auch so ein, das ist ja auch schon wieder so ein schwieriges Thema, was der Film da anspricht, worüber man ja normalerweise auch nicht so viel redet. Dass natürlich Fehlgeburten auch passieren. Und dass so eine Familie auch komplett zerstören kann. Das was wir ja in dem Fall gesehen haben.
Ja, das war ich nämlich noch, als ich zum ersten Mal so erfahren habe, vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre das ist jetzt her, ich sage mal so 5, 6 Jahren, dass jetzt nicht im Familienkreis, aber von einem Familienmitglied in einem Bekanntenkreis es eine Fehlgeburt gab und man auch erstmal so erfährt, dass eine Fehlgeburt eigentlich richtig häufig passiert. Ich glaube, irgendwie so ein Sechstel aller Geburten sind Fehlgeburten und ich wusste das nicht. Das denkt man irgendwie nicht dran. Da denkt man vielleicht eine Fehlgeburt, okay, passiert so.
Obwohl die in der Regel früher passieren als jetzt zum Beispiel in dem.
Ja, natürlich. Aber das war halt sowas, macht man sich nicht so Gedanken. Natürlich ist es für eine Frau dann schon, gerade wenn man auch das Kind wollte natürlich, hart.
Für die ganze Familie. Wir haben die ja auf dem Bild immer glücklich vor ihrem Haus gesehen. Ja.
Was auch sehr interessant war.
Dafür ist ja das zerstörte Haus auch eine Metapher.
Ja.
Einfach weil das Haus, die Familie ist ja im Japanischen nochmal enger verbunden und dass das natürlich die ganze Familie zerstört hat, dieses Event, und das Haus dann auch nicht mehr aufeinander steht, ist halt ja.
Ja, und was ich halt noch sagen wollte, weil da ist das gleiche Phänomen wie bei Miyuki, dass sie ja auch ein bisschen kräftiger war auf den Bildern.
Mhm.
Und jetzt natürlich dann durch den ganzen Stress und also was passiert ist, auch erstmal natürlich genau sehr dünn geworden ist, aber ja, natürlich auch sieht man im Gesicht und Augen, Augenringe als mögliche.
Fast schon eingefallen, ne?
Richtig, genau. Perfektes Wort, super beschrieben.
Danke, ja, ich Deutsch ist meine Muttersprache.
Ja. Und jetzt kommen wir, glaube ich, so zum Teil, wo man echt so sagen muss, dass das Ende ist schon Satoshi Kon wieder mit dem Ganzen, was da so passiert, sage ich mal. Das ist so.
Ja, die.
Also das mit dem Fehlgeburt, das Kind entführt wurde, Standoff und Suizid, vielleicht springen damit und sowas. Das geht dann schon eher so in seine Richtung.
Ja, es ist halt auch eine sehr tiefer Einblick in die Human Condition einfach. Diese Obdachlosen haben alle ihre eigene Geschichte. Die Frau, die das Baby entführt hat, hat natürlich ihre eigene Geschichte. Niemand macht irgendetwas einfach aus dem Grund, dass er böse oder schlecht ist oder aus der puren Gutheit ihres Herzens. Okay, ich habe vorhin noch gesagt, Deutsch ist meine Muttersprache. da war ich mal wieder ein bisschen zu voreilig. Nee, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Dass jeder so sein eigener, dass wir hier praktisch mehrere Filme sehen und die Hauptfiguren kennenlernen, aber die halt nur Nebenfiguren in dem Film sind, den wir aktuell uns anschauen.
Ja. Und dann kommt das ganze Rennen am Schluss, sage ich mal. Da fand ich auch sehr gut die ganze Animation, das heißt alles ab, nachdem, glaube ich, Gin mit dem Fahrrad losfährt und sie dann halt rennen, da gibt es, glaube ich, auch hin und wieder nochmal so einen Parallax-3D-Effekt. Speziell halt da ist nochmal übertrieben, ich habe ja gesagt, dass Hannas Rennanimation ist so super, weil sie ja so ein bisschen mit den Armen anlegend und weil sie auch einen Rock trägt, ist immer so, es sieht halt ganz lustig aus und alles mögliche. Und dann hast du ja gesagt, es zieht sich durch, dass schon wieder was irgendwo reincrasht. Ja, sogar zwei Sachen, zwei Fahrzeuge. Und dann hat ja erstmal Miyuki die Konfrontation am Schluss, wo ich einfach mega finde, weil sie ja auch ihre eigenen Probleme damit so ein bisschen aufarbeitet und auch, weil sie ja dann, finde ich auch so gut, weil man ja merkt, weil sie ja dann ihre Kleidung schnell alles auszieht, was sie halt natürlich als Obdachlosen alles anhatte. Und auch erstmal sieht es auch das Design von ihren Sachen, die sie alles drunter hatten und so weiter, finde ich auch einfach mega, weil es so alles Mögliche ist, was man sich halt so als Obdachlosen schnell drüber zieht. Und ja, dann halt die Konfrontation am Schluss, die halt mega ist, wo dann auch, finde ich cool, dass die Frau nicht sofort oder eigentlich einsieht, sondern man merkt halt, sie ist halt irgendwie psychisch komplett am Ende und selbst, dass halt ihr Mann zuruft, wo man jetzt denken würde, dass sie jetzt halt zurückgibt, dass sie halt trotzdem springen würde.
Sie ist halt wirklich an dem Punkt, wo sie sagt, es ist halt zu Ende. Es gibt nichts mehr, was es wert ist. Und man, eine Frau, die sowas erlebt hat, da kann ich voll gut nachvollziehen, dass es sich so anfühlt. Und das macht es irgendwie so greifbar.
Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde es halt immer cool, weil dann natürlich Gin und Hana auch dazu kommen, mir es so vorzustellen, wie wenn es halt wirklich so wäre, dass halt jetzt so Obdachlose per Hubschrauber gefilmt werden, diese Situation übertragen wird, dass sie halt dann jetzt die Helden werden und wie das dann vielleicht heutzutage in Social Media oder so besprochen werden würde. Darum fand ich die ganze Szene, als ich dann gemerkt habe, dass halt Hubschrauber das da ist und Miyuki das hilft. Das finde ich einfach immer so super, gewesen. Das gefällt mir so gut.
Generell auch in dieser Konfrontation müssen ja alle drei so ein bisschen einsehen, was sie zu dem Punkt gebracht haben, an dem sie aktuell sind. Und das ist ja auch so wichtig, dass sie eben darüber nochmal das ganze Revue passieren lassen können, bevor dann am Ende in diesem Krankenhaus alles nochmal aufgelöst wird. Das passt, das fällt dann einfach alles zusammen, ne? It's all coming together, genau an diesem Punkt.
Und dann natürlich das letzte Wunder, weil Gin und Hana, weil Miyuki die Frau halt nicht alleine irgendwie so hochziehen kann, fällt halt runter und die fallen alle drei runter. Aber Gin, Miyuki und die Dame mit Kind, nicht ohne Kind, bleiben bisschen weiter oben auf so eine Schräge, aber das Kind auch runterfällt, springt halt Hane hinterher. Und dann ist das letzte Wunder, dass eine richtig starke Windböe durch Tokio weht und dann da, wo sich festhält an so einem Banner oder so, nach oben geweht wird durch den Auftrieb des Banners. Und dann langsam nach unten ankommt. Ja. War eine schöne Szene. Wunder, genau. Frage mich, richtig, ich glaube, könnte es funktionieren? Ich denke, oder? Ich glaube, es könnte sogar wirklich funktionieren.
Im Kontext des Films ist es halt vollkommen egal, weil die meisten Sachen, die passiert sind, sind.
Aber das denkst du dir doch sofort, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, denkt man sich doch schon so ein bisschen, weil. Aber ich glaube, das könnte wirklich funktionieren, wenn es halt lang genug ist und genug Wind.
Ich hab bei diesem Moment halt einfach gedacht, okay, es ist schon realistisch. Der Film verkauft es nämlich einem auch echt gut, dass das genauso passieren kann, wenn der Wind nur stark genug ist.
Ne? Ich habe mir einfach so, Hana ist halt dann einfach mega smug, weil sie einfach so, oh yeah, seht mich, wie ich mit dem Kind hinunter zu euch Plebian angehe. Hat mich für sie zumindest gefreut, ja. Und dann hast du ja schon erwähnt, am Schluss wird es aufgelöst. Wir sind im Krankenhaus, wo dann Polizist, wo wir dann schon auch hoffentlich sehen, dass es Miyukis Vater war, an die beiden zurückgibt, das Kind, oder mit den richtigen Eltern ist. Und halt so sagt, ja, hier sind drei Obdachlose gewesen, die ihr Kind gerettet haben, wo auch, fand ich einfach so mega, dass halt, als der Vater dann, als sie vor der Tür standen, gesagt hat, so, wir waren uns nicht sicher, ob sie sie treffen wollen, weil sie Obdachlose sind, wo ich auch denke, ey, die haben einfach das Kind gerettet. Holy Mann. Holy shit, gell? Ja. Und dann einfach, dass wir halt erfahren, Tokyo Godfathers, dass halt jetzt am Schluss die Eltern anscheinend wollen, dass halt diese Obdachlosen die Paten von diesem Kind werden, was natürlich dann der Titel ist. Und dann wird die Tür aufgemacht. Und dann ist am Schluss nochmal Miyuki sieht ihren Vater, der Vater sieht Miyuki. Und dann gibt's nochmal die drei tollen Hä mit deinem kleinen Kind. Hä?
Ja.
Fand ich auch nochmal ein schöner Abschluss. Nochmal schon ein guter Gag-Abschluss. Ja.
Insgesamt ist es, glaube ich, auch einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme geworden.
Und ich muss noch sagen, das kannst du mir vielleicht noch sagen. Das Ende mit dem wackelnden Gebäude, es wirkte irgendwie konmäßig. Hat er schon mal sowas gemacht mit wackelnden?
Da bin ich mir gerade nicht sicher, was du meinst.
Aber es war auf jeden Fall ein bisschen weird, dass einfach so wackelnde Gebäude sind. Aber okay.
Ach so. Ja, und wollen wir ins Fazit übergehen?
Können wir machen.
Also, was meinst du zu dem Film?
Ist auf jeden Fall ein guter Film, kann man sich gut auch zu Weihnachten anschauen. Ist sehr, ich will nicht mainstreamig sagen, aber zumindest kann man vielen, allen Leuten empfehlen, also auch Nicht-Anime-Sehern.
Auf jeden Fall, ja.
Und so habe ich ja schon gesagt, weil es ein Satoshi Kon-Film ist, halt von Regie, ich habe im Spoiler-Teil nochmal die Parallax-3D-Effekte erwähnt. Ich finde die Character-Designs mega und auch die Animation ist oft sehr gut. Miyuki als Charakter gefällt mir deswegen auch mega gut. Und die Geschichte an sich hat halt gutes Pacing, weil es von den ein oder anderen Storybeats zum anderen immer gut drüber geht. Und du hast auch immer gerne erwähnt, dass natürlich sich sehr viele Fäden durch das Ganze durchziehen, was sich auch immer wiederholt. Und da merkt man einfach, dass jemand am Werk war, der sich das Ganze auch öfters noch angeschaut hatte und dann gesagt hat, okay, das Skript muss so und so sein, die Geschichte soll so und so sein, das soll sich alles durchziehen. Und es hat mir einfach.
Sind Thematiken, die wir besprechen wollen, können wir das hier schon irgendwie einbauen?
Ja, darum, das hat mir richtig gut gefallen.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe es gerade im Spoiler-Teil schon kurz gesagt, ist einfach mein neuer Lieblingsweihnachtsfilm. Generell muss man aber auch, glaube ich, sagen, dass ich halt einfach ein großer Satoshi Kon-Fan bin. Ich habe, glaube ich, noch nie was gesehen von ihm, wo ich nicht gedacht habe, ganz großes Kino. Ich habe es auch vorher schon mal ein bisschen angesprochen. Ich mag auch diesen Stil an Geschichte, wo einfach alles so ein bisschen zusammenhängt, aber alles so zufällig wirkt.
Ja.
Ich habe da, glaube ich, auch nochmal Night is Short, Walk on Girl lobend erwähnt. Obwohl das natürlich ein bisschen fantastischer ist als jetzt Tokyo Godfathers. Ja, insgesamt
die gesellschaftskritischen Elemente sind auch einfach mega eingebaut.
Sehr gesellschaftskritisch, sehr fortschrittlich für die damalige Zeit auch schon. Und halt auch wirklich, es wird halt auf niemanden herabgesehen. Weder auf die Obdachlosen, noch auf irgendwie Transfrauen, noch auf zugewanderte Leute, sondern es sind einfach alles Menschen, jeder hat seine eigene Geschichte und wir bekommen jedes Mal immer so ein kleines Fenster in diese Geschichte. Und ich finde es einfach echt gut getroffen.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit fertig.
Ja, ich glaube auch. Eine schöne Vorweihnachtsfolge, die ich komplett an mich gerissen habe.
Ja. Und ihr habt ja dann hoffentlich, wenn ihr rechtzeitig den Podcast hört, auch noch genug Zeit bis zu Weihnachten oder an Weihnachten theoretisch Tokyo Godfathers
mit der ganzen Familie.
Ja, wieso nicht? Kann man eigentlich gut machen. Selbst, ich glaube...
Ja, also wenn Themen wie Alkoholismus und...
ich wollte gerade sagen, ab wie viel würden wir dann empfehlen? Selbst also ab 14 kann man das ja schon vielleicht machen mit Alkoholismus. Ich weiß nicht, Suizid ist immer so das Ding, wo man sich so fragt, okay, ich habe leider keine Kinder oder auch in dem Alter irgendwas in der Verwandtschaft, dass ich nicht sagen kann, was man da empfiehlt. Aber zumindest...
Ich weiß nicht, auf jeden Fall... Durch das halt auch die Probleme von den entsprechenden Leuten sehr ernst genommen werden, kann man da schon...
Vielleicht nicht gerade den 8-Jährigen, aber ja. Gut.
Der Film ist, glaube ich, ab 12 freigegeben.
Hätte ich jetzt auch eingeschätzt.
Ja. Genau, ja, FSK sagt ab 12. Entsprechend, ich glaube, wir machen hier mal Schluss, oder?
Ja.
Gut, dann verabschiede ich mich schon mal. Ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und Twitter. Hat mir sehr viel Spaß heute gemacht, über Jojo und Tokyo Godfathers zu sprechen.
Und ich war der Julian, mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter und dann auch am 28. Dezember um 16 Uhr auf Twitch.
Sehr gut.
Und ich würde sagen, wir beide wünschen auch noch unseren Zuhörern eine schöne Weihnachten, oder?
Auf jeden Fall eine frohe Weihnachten und wahrscheinlich vielleicht auch einen guten Rutsch, je nachdem, wie viel Zeit ihr am 31. habt, unser Rückblick zu schauen.
Richtig. Gut, dann kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nonnan Biori Nonstop, Bakano, Hyoka, Are the Animation, Monogatari außer Bako und Gisu Monogatari, Natsumu Book of Friends, Kaiju Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Ima Family und der dritte Ibika Euphonium Movie.